Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Willkommen heute am 5. Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021. Seitdem fordern Betroffene eine Entschuldigung aus der Politik. Und die kam dann heute vom rheinland-pfälzischen Ministerpräsident Gordon Schnieder.
Es ist das Versprechen und die Zusage des Staates, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Dieses Versprechen wurde nicht eingehalten. Der Staat hat in dieser Frage und in dieser Nacht versagt. Dafür bitte ich als Ministerpräsident um Entschuldigung.
So, Schnieder. Und trotzdem ist noch lange nicht alles wieder aufgebaut in der Region. Wie es um Kulturgüter steht, die damals zerstört wurden, hören Sie heute in Fazit. Wir schauen auf die Lage der kritischen Kulturszene in der Türkei. 10 Jahre nach dem Putschversuch gegen die türkische Regierung und Präsident Erdogan. Wir berichten über den verschleppten kubanischen Künstler Luis Manuel Otero Alcantara und schauen nach Bonn, wo sich das Kunstmuseum auf erfrischende Art und Weise mit sich selbst beschäftigt. Das ist Musik von Hermans hier im Deutschlandfunk Kultur. Am 14. Juli 2021 wurde das Ahrtal und die angrenzende Region von einer Flutwelle verwüstet. Mehr als 180 Menschen sind gestorben. In Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wurden Häuser, Straßen und Brücken zerstört. Und bis jetzt sind nicht alle Schäden dieses Extremhochwassers behoben. Heute, 5 Jahre nach der Katastrophe, gab es Gedenkveranstaltungen und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat vor Ort mit Betroffenen gesprochen und an die Opfer erinnert.
Das war ein Ort, eine Region der Zerstörung, aber es war auch eine des Wiederaufbaus. Und insofern, wenn wir heute zurückschauen, hat dieser Ort eine furchtbare Katastrophe erlebt, aber er ist auch ein Ort, der für Solidarität steht.
Und bis heute sind viele Menschen vor Ort genau mit diesem Wiederaufbau ihrer Heimat beschäftigt. Auch das Stadtmuseum Ahrweiler wurde damals überschwemmt. Wir haben hier ein Fazit immer wieder berichtet. Und jetzt spreche ich mit Viola Skiba, der Direktorin des Stadtmuseums Simeon Stift Trier, die sich ganz aktiv in der Sicherung und Restaurierung der beschädigten Kulturgüter eingebracht haben. Guten Abend.
Guten Abend.
Haben Sie diese Solidarität, von der der Bundespräsident heute gesprochen hat, im Stadtmuseum Ahrweiler auch erlebt?
Ja, ich denke, von Solidarität im Museum oder in der Museumswelt kann man auf jeden Fall sprechen. Also alle sind sofort beigesprungen, haben Unterstützung angedeihen lassen, haben Angebote gemacht, ihre Restauratoren, Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, aber auch ihre Räumlichkeiten. Denn das war ja eigentlich der größte anzunehmende Unfall, der passieren kann. Ein kompletter Sammlungsbestand eines Museums in unserem Fall. Weil der Blick ja auf die Kulturgüter war überschwemmt, stand über eine Woche im Wasser und musste gerettet werden. Und wir haben ja auch bis heute noch letztendlich Gemälde bei uns eingelagert. Es gibt andere Kollegen, die das ebenfalls so gehandhabt haben. Und insofern würde ich die Frage auf jeden Fall mit einem ganz deutlichen Ja beantworten.
Damit man sich das noch mal ein bisschen besser vorstellen kann. Sie haben gesagt, da standen Kulturgüter über eine Woche im Wasser. Was waren das dann für Schäden, die Sie da vorgefunden haben? Was war das für ein Zustand der Werke?
Ja, tatsächlich war das ja eine Sammlung, die sehr, sehr divers war, sehr unterschiedliche Materialien. Und wenn die im Wasser stehen, vor allem auch in verschmutztem Wasser, denn es war ja auch Öl ausgelaufen, es war tatsächlich auch Exkremente mit im Spiel und so weiter, sehr viel Schlamm, dann lagert das sich ab. Und wir haben vor allem mit Gemälden zu tun gehabt und auch unser Restaurator, der für unser Haus auch arbeitet, hat 2 selbst restauriert und wir haben 2024 einigen Partnern ein restauriertes Bild übergeben können hier im Museum. Das war sehr plastisch, was unser Restaurator da erzählt hat, was er da wirklich für Mengen von Schlamm abgetragen hat. Das Bild war quasi schon gar nicht mehr zu erkennen. Also alles ist beschädigt, nass. Man musste es gegen Schimmel, das Material behandeln und es hat auch furchtbar gestunken. Ja, also Sie müssen sich das vorstellen. Das war ganz, ganz furchtbar.
Von was für einem Volumen kann man denn da ausgehen? Sie haben jetzt einige Gemälde übernommen. Sie werden aber wahrscheinlich nicht die einzigen sein, die da mitgeholfen haben. Wie viel war denn da dann vor Ort, was restauriert und gesichert werden musste?
Also tatsächlich war die Sammlung so zwischen 2.800 und 3.000 Stücke, hat sie umfasst, ungefähr ein Drittel war wirklich unrettbar verloren und der Rest wurde dann verteilt, so ein bisschen auch nach Expertise. Da haben die Kollegen in Rheinland-Pfalz natürlich mitgeholfen, aber auch Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg war mit dabei und so ging das dann an verschiedene Häuser mit auch einer unterschiedlichen Perspektive. Und da sehen wir wieder so einen weiteren Bereich der Solidarität und Planung, so schrecklich so ein Ereignis letztendlich ist. ist es dann oft auch der Auftakt, dass man so ein bisschen in die Zukunft plant. Damals, als der große Einsturz in Köln war, beispielsweise vom Archiv, da hat man natürlich auch ganz neue Techniken entwickelt, wie man die Dinge konserviert. Und das konnte jetzt auch dann gewinnbringend zum Einsatz gebracht werden. Da wurden zum Beispiel Archivalien erstmal eingefroren, damit nichts Schlimmeres passiert. Dafür braucht man spezielle Geräte. Und bei uns wurden dann 55 Gemälde eingelagert. Und tatsächlich sind, ich habe mich heute noch mal kundig gemacht, so um die 35 tatsächlich auch noch da. Denn wir sprechen hier wirklich von einer Langzeitaufgabe. Nicht nur Straßen müssen wieder aufgebaut werden, sondern es dauert sehr lange, bis man dann auch die Kulturgüter wieder instand setzt. Und es braucht viele Leute und auch viele Paten, die dann so eine Restaurierung unterstützen, denn das kostet auch viel Geld.
Und trotzdem sind einige Gemälde auch schon fertig restauriert. Wie ist es denn mit diesen Werken? Haben die vielleicht auch dadurch, dass sie Teil dieser wirklich tragischen und schrecklichen Geschichte waren, jetzt nochmal kunstgeschichtlich, aber auch für die Menschen vor Ort einen anderen, einen neuen Wert erhalten?
Also ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und das haben wir damals auch gemerkt. Also wir haben das Gemälde, das heißt Totenmahr von Piet Kreuzberg, eben präsentiert, das ein ganz bedeutendes Kunstwerk war und das auch von einer Gruppe, einem Verein in Nordrhein-Westfalen aus Dormagen restauriert wurde. Die kamen dann auch extra her, haben sich das angeschaut und man hat gemerkt, dass diese Geschichte und auch die Geschichte der Rettung wirklich etwas in den Menschen auslöst, dass sie sich dann ganz stark auch identifizieren mit ihrer Hilfe und auch natürlich mit dem Objekt. Also, dass man einen ganz anderen Zugang dann auch wieder zu der Kunst findet. Und ich glaube schon, dass das Teil der Geschichte dieser gesamten Sammlung und der einzelnen Stücke werden wird. Ein trauriges Kapitel, aber ich glaube schon ein entscheidendes.
Extreme Wetterereignisse nehmen auch in Deutschland immer weiter zu. Das haben wir jetzt gerade ja auch mit der Hitzewelle erlebt. Es geht natürlich aber auch um Starkregen, um Dürre, um Brände. Heißt das, dass die Flut vielleicht auch dazu geführt hat, dass man sich im Ahrtal und der Region jetzt besser auf diese Notlagen vorbereitet hat, beispielsweise auch in Museen?
Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Überhaupt der Umgang mit so Szenarien wird jetzt in den einzelnen Städten, also ich kann das hier für Trier auf jeden Fall sagen, wirklich durchexerziert. Man macht sich viel mehr Gedanken, man entwirft Szenarien, es werden Krisenkommunikationspläne erstellt, es wird quasi überlegt, was macht man, wenn verschiedene Ereignisse in Kraft treten. Da sind dann die unterschiedlichsten Institutionen mitbeteiligt und ganz entscheidend auch eben Kulturbewahrung. Einrichtung. Da können Museen dazu, aber auch Archive und Bibliotheken und die gibt es ja fast überall. Und da kommt noch etwas hinzu, was jetzt in den letzten Jahren und mit Sicherheit befördert durch die A-Flut auch noch hinzukommt, dass es tatsächlich Notfallverbünde gibt. Und wir sind hier in Trier auch dabei, so einen zu begründen, wo sich eben auch Institutionen ganz unterschiedlicher Trägerschaft, die aber ein gemeinsames Ziel haben, nämlich die Bewahrung und Rettung von Kulturgut, abstimmen und erwägen, Wege finden, sich auf Szenarien vorbereiten und dann auch Wege für die Unterstützung, sowohl was Personal als auch Material geht. Was tun wir denn, wenn es zu einem Großschadensereignis, wie es da in der Sprech heißt, kommt? Ja, wir hoffen natürlich alle, dass es nie passiert.
Ja, diese Notfallverbünde gibt es ja an vielen Orten bereits. Ich denke da zum Beispiel auch an Weimar, die ja nur 3 Jahre nach dem Brand der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek diesen Verbund gegründet haben. Warum dauert das jetzt so lang? Sie sagen, nach 5 Jahren befinden Sie sich gerade noch in der Gründungsphase?
Ja, natürlich hat das Ganze einen Vorlauf, den es immer geben muss. Und vor allem sind auch sehr viele Dinge zu klären. Es sind unterschiedliche Trägerschaften. Es sind auch sehr, sehr unterschiedliche Institutionen mit im Boot. Und sich auf gemeinsame Maßnahmen zu einigen und auch, sag ich mal, diese Hieb- und Stiftfest zu machen, das dauert eine ganze Weile, was aber nicht heißt, dass wir nicht im Praktischen schon uns gegenseitig unterstützen können. Also da sind wir schon einen Schritt weiter. Es werden inzwischen auch sehr viele Schulungen auch vom Museumsverband, gerade im Umgang mit bestimmten Krisen in der Objektsicherung und so weiter angeboten, sodass man da an vielen Fronten gleichzeitig arbeitet und das Ganze aber natürlich auch institutionalisieren will. Und das ist aber ein bisschen komplex und deswegen dauert das leider auch ebenso wie die Kulturgutrettung und die Restaurierung, weil das langfristige Themen einfach sind. Und es muss ja auch Leute geben, die das tatsächlich machen können. Denn ein Gemälde zu restaurieren, das dauert ja ganz schön lange, vor allem wenn es in so üblem Zustand ist.
Noch immer werden die Gemälde restauriert, die damals zerstört wurden, die beschädigt wurden bei der Katastrophe im Ahrtal. Vielen Dank für dieses Gespräch und ja, auch diesen Zwischenstand an Viola Skiba, die Direktorin des Stadtmuseums Simeon Stift in Trier.
Freut mich, vielen Dank.
Luis Manuel Otero Alcántara ist einer der bekanntesten Künstler aus Kuba. Als Teil einer Gruppe Intellektueller setzt er sich unter anderem für das Recht auf freie Meinungsäußerung in seiner Heimat ein. Seit 5 Jahren war er allerdings in Haft und das, obwohl er nichts verbrochen hat. Seine Verurteilung erfolgte, nachdem er 2021 öffentlich angekündigt hat, an einer Demonstration teilzunehmen. Kurz vor seiner Freilassung wurde er jetzt von der Geheimpolizei abgeholt und ist seither verschwunden. Die Behörden geben keinerlei Auskunft. Für Fazit berichtet Peter B. Schumann.
Freiheit, ihr Scheißer, Freiheit, ruft ein in die kubanische Nationalfahne gehüllter Mann auf dem Platz vor dem Kapitol in Havanna, dem früheren Parlament der anrückenden Polizei zu. Passanten sind stehen geblieben und beschimpfen die Uniformierten, als sie ihn in ihren Wagen zerren. Es ist Luis Manuel Otero Alcántara bei einer der für ihn typischen Aktionen im öffentlichen Raum. Der 38-Jährige ist einer der bekanntesten Künstler und Aktivisten der Insel, ein Artivist, wie er sich selbst nennt, der Kunst mit kompromisslosem Engagement verbindet, der sich einmischt in die katastrophale Lage seines Landes und die Konsequenzen, selbst das Gefängnis, nicht scheut. Das Regime versuchte mehrfach, ihn als Kriminellen abzustempeln.
Dabei sind sie die Kriminellen. Sie verletzen die Haftvorschriften und sperren dich bereits ein, wenn sie dich ohne Ausweis antreffen. Selbst am Tag der Menschenrechte, als ich das Haus verlassen wollte, haben sie mich verhaftet. Ich war unzählige Male im Knast, aber durch solche Methoden werden sie meinen Willen nicht brechen. Ich bin kein Krimineller, sondern ein Künstler, ein junger Mann, der für die Freiheit Kubas kämpft.
Freiheit ist ein zentraler Begriff für Luis Manuel Otero Alcántara, denn er stammt aus San Isidro, einem der lange vernachlässigten Viertel in Havannas Altstadt, wo mehrheitlich schwarze Menschen leben. Schon früh setzte er sich für deren Rechte ein und klagte später auch in seinem künstlerischen Werk Armut und Rassismus an. Dadurch kam er immer wieder mit der Staatsmacht in Konflikt. Zuletzt bei den riesigen Massendemonstrationen am 11. Juli 2021. Damals war er wegen Verletzung der nationalen Sicherheit und Verunglimpfung nationaler Symbole zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Vergangene Woche ging seine letzte und längste Haftstrafe offiziell zu Ende. Doch kurz vor der Freilassung holte ihn ein Kommando der Geheimpolizei aus dem Sicherheitsgefängnis in Guanacay ab und verschleppte ihn an einen unbekannten Ort, wie die Internetzeitung Diario de Cuba berichtete.
Diese Form des gewaltsamen Verschwindenlassens praktiziert der kubanische Staat systematisch.
So die Menschenrechtsorganisation Cubalex.
Das dient unter anderem dazu, im Gefängnis mit den Opfern Verhöre durchzuführen und sie unter Druck zu Äußerungen zu zwingen, die propagandistisch gegen sie verwendet werden können.
Auch diese Prozedur hat der kubanische Artivist bereits durchgemacht. Die Journalistin Lin Carranza hat seinen Fall in Diario de Cuba dokumentiert und so resümiert.
In all den Jahren seiner Haft hat er jede Art von Verunglimpfungen und Bedrohungen im Gefängnis erfahren. Dass er jetzt nicht wirklich freigelassen wurde, ist eine weitere Perfidie des Regimes und ein Beispiel für die Rechtlosigkeit, in der sich politische Häftlinge in Kuba befinden. Die Freilassung von Luis Manuel ist keine Frage der politischen Entscheidung, sondern des Rechts, auf das alle Kubaner Anspruch haben, auch die hinter Gittern.
Luis Manuel Otero Alcántara hat sich sogar bereit erklärt, nach der Haft sofort das Land zu verlassen und ins US-amerikanische Exil zu gehen. Er sah auf der Insel für sich keinen Spielraum mehr. Doch selbst diese Alternative wurde ihm verweigert. In einem der letzten Statements, die er außer Haft schleusen konnte, zeichnete er ein düsteres Bild Kubas und zeigte sich selbst ungebrochen.
Das Regime verheißt nichts Positives für unsere Zukunft. Denn wir Kubaner, die wir fast ausnahmslos darauf hofften, dass das Regime aus eigener Schwäche oder durch die Intervention der Vereinigten Staaten zusammenbrechen würde, erleben bereits jetzt die Zukunft der nächsten 10, 15 oder 20 Jahre. Noch mehr Elend. Ich selbst werde mich jedoch auch im finstersten Loch weiter für die Freiheit engagieren.
Um seine Freilassung bemühen sich mehrere Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und auch der Internationale Pain Club. Dass überhaupt ein Künstler wie Luis Manuel Otero Alcántara auf diese Weise traktiert wird, ist ein weiterer Beleg für die Unmenschlichkeit des kubanischen Regimes.
Peter B. Schumann über den Künstler Luis Manuel Otero Alcántara, der kurz vor seiner Freilassung aus der Haft von der Geheimpolizei abgeholt wurde und bislang verschwunden ist. Das, was man im Museum sieht, ist oftmals nur ein Bruchstück von dem, was eigentlich in den Depots lagert. Schade eigentlich, hat sich das Kunstmuseum der Stadt Bonn gedacht und sich da was überlegt. Mit der neuen Intendantin des Hauses, Claudia Emmert, die auch Mitglied der Ankaufskommission für die Sammlung zeitgenössischer Kunst der Bundesrepublik Deutschland ist. Und das zeigt sich jetzt auch ganz konkret, denn es kommt neuer alter Wind in die Präsentation der Sammlung. Birgit Hempel hat sich die neue Gestaltung in Bonn für uns angesehen.
Schon der erste Raum der neuen Sammlungspräsentation ist eine große Überraschung. Ein Saal, eingerichtet von Thomas Demand, Kuratorin Friederike Fast.
Man taucht also hier quasi ein in so eine Art Höhle.
Der Fotograf hat die Wände mit dem Motiv einer Felswand tapeziert. Davor hängen seine großformatigen Fotos, zum Beispiel von der Badewanne, in der sich CDU-Politiker Uwe Barschel 1987 den offiziellen Ermittlungen nach das Leben nahm. Das Bild mit dem toten Politiker wurde damals überall abgedruckt. Bei Demand verdeckt ein Vorhang zum großen Teil die Wanne und ein Leichnam liegt auch nicht darin. Ein anderes Bild zeigt eine Fotokoje in einem DDR-Gefängnis. Ein leerer Stuhl vor einem bunt gemusterten Vorhang, der vermutlich ein Röntgengerät verdeckt. Dort wurden Gefangene hingesetzt und sollten, so Friederike Fast, radioaktiv verstrahlt werden. Beides sind Ereignisse, die Thomas Demand bewahrt wissen will und in seiner Höhle im Kunstmuseum wie in einem Speicher vor dem Vergessen schützen möchte.
Also er hat sich da bezogen auf Höhlen, in denen wertvolle Güter aufbewahrt werden für die Zukunft unserer Gesellschaft. Aber man kennt das ja auch aus Kriegssituationen, wenn Kunstwerke dort aufbewahrt werden, um sie zu sichern vor Angriffen.
Die ersten Räume der Sammlungspräsentation Kraftfelder gehören zum Kapitel Transparenz und Verhüllung. Gerhard Richter malt einen unscharfen grauen Vorhang, der das ganze Bild bedeckt und nicht verrät, was dahinter liegt. Ulla von Brandenburg lässt in einer raumfüllenden Installation 7 große, farbige, weiche Vorhänge wehen. Dazu Klänge eines Frauenchors, der Vokale eines Gedichtes über einen harten Stein singt.
Was die drei Räume zeigen, ist eigentlich diese Frage, was können wir erkennen, was können wir nicht erkennen. Indem sie aber verhüllen, offenbaren sie das eigentlich.
Friederike Fast hat die Ausstellung in 3 weitere Gegensatzpaare unterteilt. Gemeinschaft und Spaltung, Verletzlichkeit und Widerstand, Mikro- und Makrokosmos. Das klingt erstmal allgemein, doch die Kuratorin spricht von einer tiefen Bohrung in die Sammlung, die rund 10.000 Werke umfasst, will ihr gesellschaftlich-politisches Potenzial zeigen. 150 Werke haben sie und die neue Direktorin Claudia Emmert für die Ausstellung ausgewählt.
Da haben wir uns auf weibliche Positionen konzentriert, aber eben auch aus Ostdeutschland. Denn wir haben ja hier, sage ich mal, sind wir das westdeutscheste aller westdeutschen Museen und hier auch ostdeutsche KünstlerInnen zu zeigen und die mit unserer Sammlung zu verbinden, finde ich auch einen sehr, sehr sehenswerten und interessanten Aspekt.
Sammlung als offene Struktur, so lautet das Konzept, in dem rund 10 Objekte aus der Bundeskunstsammlung in die Schau mit einbezogen werden. Bekannte Arbeiten stehen Unbekannten gegenüber. In dem Kapitel Verletzlichkeit und Widerstand kämmt Marina Abramowitsch sich in einer Videoarbeit andauernd und quälerisch ihre langen Haare. Dazu murmelt sie unentwegt beschwörend, Art must be beautiful, Artist must be beautiful.
Da geht es natürlich auch um die Rolle der Frau allgemein, als schöne Frau. Und natürlich muss Kunst überhaupt schön sein.
Im klassischen Sinne schön ist die Arbeit nebenan nicht. Gabriele Stötzer, die in der DDR wegen Staatsverleumdung inhaftiert war, beschäftigt sich mit Widerstand. Ihr Film aus der Sammlung der Bundesrepublik bereichert die Bonner Ausstellung um eine ostdeutsche Perspektive. Die Künstlerin sitzt in einer Zelle, wiegt einen Laib Brot wie ein Baby in den Armen und pult den Teig heraus.
Sie geht wieder dorthin, wohin sie auch in der DDR gesteckt wurde, in eine Gefängniszelle, und reflektiert nochmal ihre Zeit. Und wir haben eben vorne von Thomas Demand ja diese Fotografie mit dieser Fotoecke und mit der Radioaktivität, mit der die Menschen da bombardiert wurden. Und deswegen finde ich das auch ganz schön, dass man hier nochmal so den Widerstand auch zeigt. Ja, Künstlerinnen, die in der Opposition waren und eine andere Kunstauffassung auch hatten.
Im Kapitel Mikro- und Makrokosmos kann man einen Blick in einen Wachsraum von Wolfgang Leib werfen, tief Luft holen und den süßen Duft des weichen Stoffes einatmen. Die Bonner Sammlungspräsentation spricht viele Sinne an. Sie endet mit einem Blick in den Makrokosmos, mit einem Blick ins Weltall.
Hier haben wir auch wirklich mal nochmal wieder erste Hälfte 20. Jahrhundert mit Max Ernst und Jean Miró, aber eben auch Nachkriegskünstler vertreten, die sich alle auch mit den Gestirnen und eben dieser Idee, dass man die Erde vielleicht auch verlässt, um zu neuen Ufern aufzubrechen.
Was auch das Kunstmuseum Bonn mit seiner Ausstellung Kraftfelder macht. Auf 2300 Quadratmetern schafft sie es, in der Sammlung, wie im Untertitel angekündigt, neue, zum Beispiel ostdeutsche und weibliche Perspektiven zu entdecken. Sie macht sehr neugierig darauf, was unter der neuen Intendantin Claudia Emmert folgen wird.
Berit Hempel über die alte Sammlung im neuen Licht. Und diese Präsentation im Kunstmuseum der Stadt Bonn wird jetzt rund 2 Jahre zu sehen sein.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Bayern ändert seinen Umgang mit NS-Raubkunst und reagiert damit auf Vorwürfe wie fehlende Transparenz oder Verschleppung bei der Aufklärung. Kunstminister Blume von der CSU kündigte ein neues wissenschaftliches Zentrum für Provenienzforschung und Restitutionsfragen an, das am Institut für Zeitgeschichte in München entstehen soll. Dazu kommt eine unabhängige Kommission. Die soll unter anderem die strategische Ausrichtung der Forschung und Richtlinien entwickeln. Außerdem soll sie priorisieren, welche Kunstwerke wann bearbeitet werden und Empfehlungen zur Restitution von Kunstwerken geben. Eine erste Rückgabe kündigte Blume gleich an. Die Erben des jüdischen Kunsthändlers und Sammlers Alfred Flechtheim sollen die Bronzebüste Fernande Beatriz von Pablo Picasso zurückerhalten. Der Anwalt der Erben bezeichnete das als längst überfällige Gerechtigkeit. Die Sängerin Dua Lipa unterstützt die Flamingo-Proteste in Albanien, also die Proteste gegen ein Luxusbauprojekt von Trump-Schwiegersohn Kushner in einem Naturschutzgebiet. Die erfolgreiche Musikerin hat selbst albanisch-kosovarische Wurzeln. Wie sehr die Sache mit dem geplanten Urlaubsresort in einem Rastgebiet für Flamingos den Menschen am Herzen liegt, bezeichnete sie jetzt als inspirierend. Das sagte Dua Lipa im Podcast Service 95 Book Club. Bedenklich findet sie es, wenn eine Regierung einfach ein Gesetz ändern kann, um Umweltschutzauflagen zu umgehen. In der albanischen Hauptstadt Tirana gehen seit Wochen tausende Menschen gegen das Kushner-Vorhaben auf die Straße. Auch Ministerpräsident Rama gerät vermehrt in den Fokus der Proteste. 12 US-Bundesstaaten haben Klage gegen die geplante Übernahme des Unterhaltungskonzerns Warner Brothers Discovery durch den Konkurrenten Paramount eingereicht. Das US-Justizministerium hatte die 110 Milliarden Dollar schwere Fusion im vergangenen Monat ohne Auflagen erlaubt. Nils Dams.
Der Generalstaatsanwalt von Kalifornien, Rob Bonta, sagte, der Zusammenschluss der beiden Unterhaltungsgiganten sei unrechtmäßig und führe zu höheren Preisen, geringerer Qualität und weniger Filmen und Fernsehserien. Das sei auch eine Gefahr für Kinobetreiber, weil weniger Filme zu weniger Kinobesuchern führen würden. Die 12 Staaten haben ihre gemeinsame Klage bei einem Bundesgericht in San Francisco eingereicht. Dabei berufen sie sich auf ein Gesetz, das Fusionen untersagt, wenn sie den Wettbewerb beeinträchtigen könnten.
Die Filmfestspiele von Venedig verleihen ihren Ehrenpreis in diesem Jahr an eine 93-Jährige, nämlich an die Hollywood-Schauspielerin Ellen Burstyn. Sie bekommt den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk, weil sie das amerikanische Kino über 50 Jahre hinweg geprägt hat. Festivaldirektor Barbera stellte vor allem ihre unvergesslichen Frauenfiguren heraus, denen sie nach seinen Worten Tiefe und Komplexität verliehen hat. Burstyn war insgesamt 6-mal für einen Oscar nominiert. 1975 gewann sie ihn für ihre Hauptrolle in Alice lebt hier nicht mehr. In jüngerer Zeit spielte sie in der Streaming-Serie House of Cards die Mutter der First Lady.
Die Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016, da versuchten Teile des türkischen Militärs, Staatspräsident Erdogan und die türkische Regierung mit Gewalt zu stürzen. Der Aufstand ist gescheitert, aber die Bilder dieser Nacht, die sind bis heute präsent. Hubschrauberkampfflugzeuge über Istanbul und Ankara, Putschisten, die mit schwerem Gerät und Panzern auf Zivilisten gefeuert haben. 249 Menschen kamen ums Leben, weit mehr als 1000 wurden verletzt. Und seitdem hat sich das Leben der Menschen in der Türkei und damit auch das von Kulturschaffenden verändert. Wie genau, das frage ich die Kulturmanagerin und Mitgründerin der Plattform Siya Band, Asena Günal, die sich mit Zensur und der Kulturszene in der Türkei beschäftigt. Guten Abend, Frau Günal.
Hallo.
Wie haben Sie die Nacht vor 10 Jahren erlebt?
I was at a friend's home. It was really horrible. I mean, hearing the sound of those airplanes.
Ich war bei einem Freund zu Hause und es war wirklich schlimm, diese Geräusche der Flugzeuge zu hören. Also ich meine, ich war in Istanbul und habe also keine Bomben gehört, aber die Kriegsflugzeuge und es war wirklich schrecklich.
It was really horrifying.
Können Sie sich auch an die Situation in den Tagen danach erinnern, wie sich das dann entwickelt hat?
Yes, actually everything became worse. I mean,
ja, es ist alles noch schlimmer geworden durch den Putschversuch. Der bot Erdogan natürlich eine Gelegenheit, die Opposition noch weiter zu unterdrücken. Es war schon so, dass die autoritären Maßnahmen, die autoritäre Politik sich schon vorher entwickelt hatte und angezogen wurde. Das war schon durch den Kollaps des Friedensprozesses 2015 zu spüren. Aber dieser fehlgeschlagene Putschversuch, der führte weiter dazu, dass diese Maßnahmen verstärkt wurden, dass die antidemokratischen Entwicklungen verstärkt wurden, hin von einer Demokratie zu einem Präsidialsystem 2017. Das machte alles dann nochmal schlimmer und das sorgte für eine Konsolidierung dieser Ein-Mann-Herrschaft in der Türkei.
Und welche Folgen hat das jetzt auch 10 Jahre später, ganz besonders für die Kulturszene?
Ja, actually, especially with the declaration of state of emergency, which lasted 2 years.
Ja, besonders nach der Erklärung des Ausnahmezustands, was das betrifft, hat Erdogan fundamentale Rechte außer Kraft gesetzt und noch mehr Druck ausgeübt und diesmal auch juristisch Druck ausgeübt, so dass die Demokratie wirklich den Bach runterging. Also es war wirklich ein politischer Druck, auch auf die Justiz bestimmte Urteile zu fällen. Und zwar wurde 2018 dieser Notstand, dieser Ausnahmezustand wieder aufgehoben, aber viele der Regelungen, die in dieser Zeit verhängt worden sind, sind erhalten geblieben. Das heißt, unsere Normalsituation war jetzt praktisch diese Ausnahmesituation. Und das hat die gesamte Opposition gespürt. Und es hat sich auch im Kultur- und Kunstbereich sehr bemerkbar gemacht. Wir haben auch unseren Anteil davon abbekommen. Wenn es vorher vielleicht eher direkte Verbote durch die Regierung gab, dann kam das jetzt eher auf dem juristischen Wege zustande, dass dann Verbote ausgesprochen wurden, Festivals oder Konzerte oder Theaterstücke nicht mehr stattfinden durften. Auch Autoren, Filmemacher und so weiter wurden direkt angegangen und auch bei digitalen Inhalten wurde eingegriffen.
Wie arbeiten Sie momentan und mit wem arbeiten Sie zusammen in dieser Situation?
Yeah, actually, as a cultural institution, we are trying to navigate the political pressures.
Als kulturelle Institution versuchen wir natürlich, diese Formen der politischen Unterdrückung zu navigieren, sie irgendwie zu umschiffen, auch in unserem Kulturzentrum Anadolu Kultur. Und auch im Sinne unseres Gründers Osman Kavala. Aber wir sprechen jetzt immer vorher mit Anwälten, bevor wir eine Ausstellung eröffnen oder überhaupt planen. Das bedeutet natürlich, dass wir uns damit praktisch dieser Logik dieses unterdrückerischen Staatssystems ergeben, dass wir da mitmachen. Und mir wäre es wesentlich lieber, das nicht tun zu müssen. Aber so sind Anwälte praktisch zu unseren Kollegen geworden. Und auch in unserem Kunstzentrum Depot, da macht sich das sehr bemerkbar. Es wäre gerne weiterhin ein offener Ort, der freien Ausdruck ermöglicht und freie Kunst ermöglicht. Aber das wird immer schwieriger, wie sich jetzt erst gezeigt hat bei einer Ausstellung zum Thema Transaktivismus, die komplett verboten worden ist. Also wir mussten sie einerseits physisch abbauen und dann wurde auch noch verboten, die Inhalte im Netz zu teilen. Nach so etwas ist es sehr viel schwieriger, Ähnliches auf die Beine zu stellen. Die Regierung geht einfach so scharf jetzt aktuell besonders gegen die LGBTQ-Bewegung vor. Und alles, was in diesem Zusammenhang stattfindet, wird einfach als Problem betrachtet. Man muss also sehr vorsichtig sein. Und nachdem dann, wie in diesem Fall, die Lokalregierung etwas verboten hat, ist es schwerer, etwas Ähnliches zu organisieren. Das Rechtssystem zur Einschüchterung zu verwenden, ist also wirklich sehr, sehr verbreitet, leider. Civil society and culture and arts
is very widespread. Wie gehen Sie denn selbst mit diesem Druck um? Haben Sie Befürchtungen, dass Sie selbst ins Fadenkreuz geraten könnten?
Ja, ich bin auch schon selbst verhaftet worden. Es gab eine Razzia ein Jahr nach der Verhaftung von Osman Kavala und da sind mehrere Leute von Anadolu Kültür verhaftet worden, beziehungsweise sie sind um 5.30 Uhr morgens in unsere Wohnung gekommen, haben alles durchsucht, haben sämtliche elektronischen Geräte konfisziert und nach Ausstellungen gefragt, die wir organisiert hätten. Es stellte sich dann raus, dass irgendwie Vermutungen falsch waren und ich wurde dann auch wieder entlassen. Aber wir spüren in der Türkei alle diesen juristischen Druck. In der Kunst, in der Kultur, in der Menschenrechtsarbeit, in der Presse und in den Medien. Wir bekommen das wirklich alle zu spüren auf verschiedene Art und Weise. Ein anderes Beispiel ist, dass vor 2 Wochen ein Stand-up-Comedian verhaftet worden ist, Deniz Göktaş, wegen Präsidentenbeleidigung oder also diese dehnbaren Begriffe, unter die man sehr viel fassen kann, so schwammig wie das alles ist. Man weiß nicht, wann etwas als kritisch angesehen wird und wann nicht. Und diese Unvorhersehbarkeit ist auch ein Schlüsselmoment dieser autoritären Systeme, ein Mittel, das immer wieder dafür sorgt, dass man verunsichert ist. Und die Polizei und die Justiz reagiert auf alle möglichen Themen, wie sei es der Genozid, sei es das Kurdenthema, seien es Frauen oder LGBTQ, was auch immer. Man muss immer immens aufpassen auf die Inhalte, auf sein eigenes Publikum und auf sich selbst.
Gäbe es denn in der aktuellen Situation auch Möglichkeiten, Sie aus Deutschland heraus zu unterstützen? Welche Hilfe wäre wünschenswert?
Wir haben schon viel und oft mit deutschen Institutionen zusammengearbeitet, wie dem Goethe-Institut, dem Mercator-Institut oder der Heinrich-Böll-Stiftung. Und diese Form der Unterstützung für Kultur- und Kunstinstitute in der Türkei ist sehr wichtig, besonders in dieser Atmosphäre, die jetzt herrscht. Dann fühlt man sich weniger alleine und weniger ausgeliefert. Aber es ist auch so, dass Deutschland bei Menschenrechtsverletzungen in der Türkei gerne auch mal wegschaut und ja ein bisschen ein Auge zudrückt, das aufgrund strategischer Interessen. Und ich hätte es gerne, dass sie den Menschenrechten in der Türkei mehr Gewicht geben würden, anstelle den kurzschrittigen strategischen politischen Interessen. Das würde ich mir von Deutschland wünschen.
Ich muss an der Stelle auch an Ilka Çatak's Politdrama Gelbe Briefe denken, ein Film über ein Ehepaar in der Türkei, das zunehmend unter Druck gerät, ein Ehepaar, das in der Kulturbranche arbeitet. Können Filme wie diese, der auch den Goldenen Bären bei der Berlinale gewonnen hat, vielleicht dafür sorgen, dieses Bewusstsein für das Problem auch international zu steigern oder diese Themen wieder auf den Tisch zu bringen?
Of course, I have seen the film and the Turkish producers are my friends.
Natürlich, ich habe diesen Film auch gesehen und die türkischen Produzenten sind Freunde von mir. Mich hat der Film sehr beeindruckt und das ist ja eigentlich eine universelle Geschichte mit Bezügen zur Türkei, direkten Bezügen. Wenn man sich die Geschichte der Akademiker für den Frieden anguckt, die tatsächlich in der Türkei belangt worden sind, viele von ihnen sind entlassen worden, haben ihre Jobs an der Uni verloren, mussten sich neue Arbeit suchen oder emigrieren. Aber es gibt auch allgemein Bezüge zur autoritären Praxis in anderen Ländern, wie auch in anderen europäischen Ländern oder in den USA. Ich bin auch gefragt worden, das geht ja um die USA, richtig? Ich sagte, nein, eigentlich nicht. Das ist ein Film, der überall sozusagen seine Relevanz hat. Auch vor allem bezüglich dieses Rechtsrucks, der jetzt überall in Europa stattfindet, auch in Deutschland und auch diese Siege der Rechtsradikalen überall.
Vielen Dank, Asena Günal, für die Einblicke in die Arbeit 10 Jahre nach dem gescheiterten Putschversuch gegen Präsident Erdogan. Vielen Dank für das Gespräch.
Thank you very much.
Das Provisorium lebt am längsten. Berühmte Zwischenlösungen.
Eine der wichtigsten zeitgenössischen Kunstsammlungen Deutschlands in einem Schaufenster in der Münchner Innenstadt. Ein Fall für unsere neue Fazitsommerreihe, in der es eben um ungewöhnliche Zwischenlösungen geht. Heute die Sammlung Götz in München. Eigentlich ist sie in einem Gebäude zu sehen, das selbst ein Kunstwerk ist. Der Museumsbau von Elbphilharmonie-Architekten Herzog und de Meuron wurde 1993 eingeweiht. Aktuell wird er aber modernisiert. Ja, und deswegen ist man kurzerhand in ein Ladenlokal gezogen. Und das hat gleich mal für leichte Fragezeichen bei den Menschen gesorgt, die daran vorbeigelaufen sind. Tobias Krone berichtet.
Die Kunstinstallation Modern Moses. Ein Fake-Geldautomat und ein Fake-Baby darunter. In einem modernen Weidenkorb. Sie hat gleich ordentlich für Irritation gesorgt beim Kunstpublikum, beziehungsweise den Passanten.
Es war natürlich irgendwie, wieso liegt da ein Baby unter dem Geldautomat?
Erzählt Sammlungsdirektorin Katharina Vossenkuhl, ein halbes Jahr nach der Ausstellung mit dem Titel Handle with Care. Die Kunstinstallation war vom dänisch-norwegischen Künstlerduo Elmgren und Dragset und keine Sorge, das Baby war aus Wachs.
Wir haben die Scheibe und auch einen Aufsteller mit sehr viel Beschriftung versehen, dass es sich natürlich um kein echtes Baby handelt und um ein Kunstwerk. Es hat aber alles nichts geholfen. Trotzdem waren viele sehr erbost, wie wir das machen können. Und ja, wir haben die Arbeit schon mal ausgestellt, eigentlich auch im öffentlichen Raum in der Staatsoper. Da haben wir das nicht erlebt.
Nein, das hier ist nicht die Staatsoper. Das hier ist die Pacelli-Straße, Ecke Lehnbachplatz. Dort, wo MitarbeiterInnen des Amtsgerichts auf München Touristen treffen. Die Ausweichgalerie der Sammlung Götz, Schaufenster genannt, hat sich damit offensichtlich gleich ein ganz neues Publikum erschlossen, das an die provokante Gegenwartskunst erstmal, sagen wir, herangeführt werden musste. Schnell stellten sich die KuratorInnen selbst neben das Aufsichtspersonal, um die kritischen Nachfragen erklären zu können. Vor allem Rückfragen der Menschen, die hier ihre Arbeit tun. Tagtäglich zwischen Gerichtsfluren, einem Laden für ergonomische Büromöbel und einer Jura-Fachbuchhandlung.
Es gibt hier so einen DHL-Boten, der hier immer in die neue Maxburg die Pakete bringt und wirklich jeden Mieter kennt. Man konnte beobachten, dass der so die ersten zwei Tage hat er immer so ein bisschen misstrauisch, da auch irgendwie geschaut, was die da machen und was da für Arbeiten sind. Und dann kam er ganz beherzt rein. Also er würde jetzt gerne mal wirklich wissen, ob das von einem Baby ist und was wir denn hier eigentlich so machen und was das ist. Und hat sich dann auch ja mit viel Zeit irgendwie so die Ausstellung erklären lassen.
Das Schaufenster gibt es seit vergangenem Dezember. Es befindet sich in der Ladenzeile der neuen Maxburg, einem modernistischen Nachkriegsbau, schlicht elegant entworfen vom Architekten Sepp Ruf, den man vor allem wegen seines Bonner Kanzlerbungalows kennt. Laden statt Museum. Als klar wurde, dass die Sammlung Götz ihr eigenes Stammhaus sanieren muss, machten sich Katharina Vossenkuhl und ihr Chefkurator Carsten Löckemann auf die Suche nach einer Ausweichstätte.
Es gibt viel Leerstand. Man ist dann auch schnell euphorisch, weil man natürlich auch interessante Orte findet. Aber man realisiert dann auch, dass es doch sehr viel Geld benötigt, dass man daran Kunst zeigen kann. Weil es muss ja auch sicher sein. Und dann war das eher eigentlich ein Zufall. Wir beide sind hier die Straße entlang gelaufen und haben gesehen, dass eines dieser Läden frei ist und dass das über die Immobilien Bayern vermietet wird. Und wir sind ja ein staatliches Museum. Und Carstens Impulsreaktion war, das ist unsere Chance. Und die war es auch. Und es war dann auch tatsächlich sehr einfach, dass wir das bekommen haben.
Nach einigen Sanierungsarbeiten, unter anderem der Entfernung einer Kunststoff-Stuckleiste an der Decke und einer gelblichen Raufasertapete, präsentiert sich das Ladenlokal nun in schlichtem Weiß, was zusammen mit den tiefen, schwarzen Fensterrahmen gediegen wirkt. Es sind 100 Quadratmeter, nicht gerade viel, aber dafür könne man hier in kürzeren Abständen Ausstellungen machen. Gerade hängen Mitarbeiter die Spraybilder des in Deutschland relativ wenig bekannten Shootingstars Sterling Ruby aus Los Angeles auf, die ein bisschen wirken wie Mark Rothko aus dem Xerox-Drucker. Es ist schon die dritte Ausstellung innerhalb eines halben Jahres. Chefkurator Carsten Löckemann.
Sterling Ruby ist jetzt zum Beispiel in der Position, obwohl wir die Werke schon
über 10 Jahre in der Sammlung haben, dass wir sie noch nie gezeigt haben. Das ist jetzt wirklich eine erste Gelegenheit. Und von Sterling Gubi haben wir 12 Arbeiten. Das wäre für unser Museum, für eine monographische Ausstellung zu wenig gewesen. Da hätte man sehr viel hinzuleihen müssen. Hierfür ist es perfekt.
Zur vergangenen Ausstellung, den fotografischen Selbstporträts der Verkleidungskünstlerin Cindy Sherman, luden sie sich Kollegen aus dem Augsburger Textilmuseum und den Münchner Designer Adrian Runhoff dazu.
Wir haben sogar hier dann zur Pride Week haben wir einen Drag-Schminkkurs hier angeboten, der voll ausgebucht war.
Die Sammlung Götz ist zufrieden mit ihrem Schaufenster. So im wahrsten Sinne des Wortes niedrigschwellig und nah an der Straße. Und gleichzeitig gibt es in der Münchner Innenstadt ein leerstehendes Ladenlokal weniger. Und doch kann es nur Provisorium bleiben. Denn als Teil der neuen Maxburg wartet auch auf dieses Gebäude schon längst eine Generalsanierung.
Tobi Krone über den temporären Auftritt der Sammlung Götz in München. Und morgen geht's dann ins Zirkuszelt hier in unserer Fazit-Sommerreihe über Provisorien mit dem Intendanten der Hamburgischen Staatsoper, Tobias Kratzer. Und jetzt gibt's die Kulturpresseschau von meiner Kollegin Ulrike Timm.
Fast die Hälfte der EU-Bürgerinnen und Bürger liest kein einziges Buch im Jahr, lesen wir im Tagesspiegel, durchaus bestürzt, auch wenn die Zeitungskollegen nicht verraten, woher sie diese Zahl denn eigentlich genau haben. Aber sei's drum. Denn im Artikel von Emma Rotermund geht es weniger um den Verfall einer Kulturtechnik oder die Sorgen des deutschen Buchhandels als vielmehr um Leselust. Leselust der etwas anderen Art und ausgerechnet in den vielgeschmähten sozialen oder doch meist eher unsozialen Medien erfunden, Silent Reading Events. Man trifft sich und jeder liest in seinem Buch. Und darüber kommt man, oh Wunder, ins Gespräch miteinander. Etwas, das vielen zunehmend schwerer fällt. Viele sind dann auch bei diesen still nebeneinander lesen und doch miteinander sein, eigentlich auf der Suche nach neuen Kontakten, hat die Tagesspiegel-Autorin erfahren. Die Menschen, die Samstagmorgen um 10.30 Uhr zu einem Buchclub gehen, sind nicht die Menschen, die ihr Wochenende im Club verbringen, erfahren wir von so einem Silent Reading Veranstalter. Und wenn's denn nützt, den Menschen, die Kontakt suchen, den lesenden Menschen sowieso, dann ist das doch fein. Ob das auch woanders klappt, ganz unorganisiert, im Café, auf einer Parkbank, in einer Bibliothek, fragt sich wohl nicht nur die Tagesspiegel-Autorin. Wäre es nicht schön, wenn man sich auch dort mal trauen würde, miteinander ins Gespräch zu kommen? Wir geben die Frage mit einem aufmunternden Augenzwinkern zu Versuchszwecken weiter. Nochmal analog, in anderer Mission. Die Online-Enzyklopädie Wikipedia wird 25 und ist zunehmend bedroht von künstlicher Intelligenzkonkurrenz. Deshalb fahren jetzt Autoren durch Deutschland und werben für menschliches Wissen. Die Süddeutsche Zeitung macht sich auf zu einem Ortsbesuch am Münchner Stachus. Das ist ein Platz in der Innenstadt und da parken die Wikipedianer gerade. Aber Moment mal, Wikipedia nach beäugten Anfängen? Sind das nicht die unseriösen Nerds, die da mit dem Brockhaus konkurrieren? So hieß es aber eben vor 20 Jahren. Wikipedia ist inzwischen ein großes Erfolgsprojekt, muss sich aber zunehmend gegen die KI-Konkurrenz wehren. Was, wie gesagt, man ist analog unterwegs am Stachus, zu ganz rührenden Szenen führt. Man verteilt Kekse. Kekse mit inwendiger Information. Circa 1000 Autoren schrieben am Artikel über Deutschland, steht da. Und der Kollege der Süddeutschen stellt fest, dass an der aktuellen Ausgabe seiner Zeitung gerade mal schlappe 120 Leute mitgewirbelt hätten. Sympathisch findet die Süddeutsche diese Wiki-auf-Tour-Aktion und vermeldet doch nachdenklich, dass dereinst die Facebook-Community mit einem ähnlichen Aufwand und mit ähnlichen Sympathiewerten mit einem Zuckerberg-Bus durch die Gegend fährt, um die Heimatplattform vor dem langsamen Verschwinden zu bewahren, darf als sehr unwahrscheinlich gelten. Noch was Schönes, nochmal analog und outdoor. Die Frankfurter Allgemeine besucht das Musikfestival Schloss Rheinsberg bei Berlin. Eines von den kleinen, feinen, bei dem seit vielen Jahren vor allem junge Opernsänger zum Zuge kommen. Hier klingt der ganze Park, freut sich Autor Gerald Felber. Zu hören ist zum Beispiel Musik von François-André Philidor, vor 300 Jahren geboren, Komponist und einer der besten Schachspieler seiner Zeit. weshalb man zu seinen Klängen an 20 Brettern simultan gegen einen internationalen Großmeister antreten kann. Ein entspanntes, qualitätvolles, fröhliches Festival in Rheinsberg. Und die FAZ meint, wenn man miterlebt hat, wie beim Starkregen während eines abendlichen Freiluftkonzertes im reibungslosen Teamwork die Sänger unter einem provisorischen Baldachin, das Orchester mit Videokontakt im Haus und das Publikum unter blitzschnell durch die Reihen gereichten Regenponchos geborgen wurden, dann verliert man ob dieser Gemeinschaftsleistung auch mögliche Bedenken gegenüber Wolkenbrüchen ganz anderer Art.
Das war die Kulturpresseschau mit Ulrike Timm und das war's für heute auch hier in Fazit. Ich bin Charlotte Oehlschlegel, wünsche Ihnen eine gute Nacht.